Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundespräsident Wulff hat nun doch eingewilligt, dass Journalistenanfragen zur Kreditaffäre und seine Antworten umfassend veröffentlicht werden. Das teilten Wulffs Anwälte heute mit. Wulff hatte die komplette Offenlegung in der vergangenen Woche in einem Interview mit ARD und ZDF zugesagt. Seine Anwälte hatten bislang aber nur eine Zusammenfassung herausgegeben und damit Kritik ausgelöst. Erste Zeitungen haben inzwischen ihren Fragenkatalog und die Antworten darauf ins Internet gestellt.
Zu Gast bei denen, die die Affäre Wulff mit ins Rollen gebracht haben. Der Springer-Konzern lädt zum Neujahrsempfang. Außer Wulff kommen fast alle, die Rang und Namen haben. Viel will der Chef aber nicht zum Präsidenten sagen.
Nein, ich werde heute nicht über die seit 4 Wochen andauernde Selbstdemontage des deutschen Staats überhaupt sprechen. Die Angelegenheit hat mir, und dazu gehört einiges, die Sprache verschlagen.
Wortkarg hat sich auch Christian Wulff gut eine Woche lang gegeben, als es um die Veröffentlichung von Journalistenfragen ging. Erst hatte er im Interview angekündigt, alles ins Internet zu stellen. Erschienen ist aber nur eine Zusammenfassung. Einige Zeitungen wie etwa Die Welt haben daraufhin ihre Fragen ins Netz gestellt. Und jetzt will Wulff von sich aus Fragen und Antworten veröffentlichen. Allerdings nur, wenn die jeweiligen Medien das erlauben. Wulffs Anwalt schreibt: Die diesbezügliche Aufbereitung und technische Bereitstellung wird einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen. Die Veröffentlichung der Fragen mit unseren Antworten wird in der nächsten Woche schnellstmöglich erfolgen. Unbeantwortet bleibt aber die Frage, warum soll das jetzt passieren, nach tagelanger Diskussion über Offenlegen oder nicht? Die Linke glaubt, die Antwort zu kennen.
Ich denke, dass Herr Wulff wohl davon ausgegangen ist, diese Geschichte auch aussitzen zu können. Ich denke, das war eine falsche Strategie.
Am Morgen war ein neuer Vorwurf gegen Wulff aufgetaucht. Er war auf einem Flug von Miami nach Deutschland in die Business-Klasse upgegradet worden. Die Bild-Zeitung mutmaßte, Wulff könnte dafür dienstlich erflogene Bonusmeilen eingesetzt haben. Am Nachmittag entkräftet die niedersächsische Staatskanzlei den Vorwurf, die Meilen seien privat erflogen worden.
Der Bundespräsident hat völlige Transparenz angekündigt und trotzdem nicht alle Fragen und Antworten öffentlich gemacht. Dieser Widerspruch hat die Kritik an seinem Krisenmanagement noch verschärft. Der öffentliche Druck war enorm. Jetzt soll doch alles ins Internet gestellt werden. Wulff selbst und seine Anwälte dürften sich ziemlich sicher sein, dass da nichts Belastendes drinsteht.
Die US-Ratingagentur Standard & Poor's will wegen der Schuldenkrise offenbar noch am Abend die Kreditwürdigkeit mehrerer Euro-Staaten schlechter benoten. Das verlautete heute aus EU-Kreisen. Als Kandidaten für eine Herabstufung gelten danach Frankreich und Österreich, die dann ihre Top-Bewertung dreifach A verlieren würden. Deutschland werde seine Bestnote aber behalten. Klarheit soll es vermutlich nach US-Börsenschluss geben. Zu den möglichen Auswirkungen der erwarteten Herabstufungen jetzt live aus Brüssel, Christian Feld.
Ja, für die betroffenen Staaten könnte eine Herabstufung zunächst einmal dazu führen, dass es teurer wird, sich am Kapitalmarkt Geld zu leihen. Das muss aber so nicht sein. Als die USA heruntergestuft wurden, da gingen die Zinsen nämlich nicht hoch. Frankreich ist einer der wichtigsten Garanten beim Euro-Rettungsfonds EFSF. Es gibt aber keinen Automatismus, dass mit Frankreich auch gleich der Rettungsfonds seine Bestnote verliert. Die Eurozone könnte versuchen, trotzdem das AAA zu verteidigen. Dann würde aber möglicherweise weniger Geld zur Verfügung stehen, um Krisenstaaten zu stützen. Die Regierungen der Eurozone müssen jetzt entscheiden, ob das der bessere Weg ist oder doch der Weg, auf die Bestnote zu verzichten. Das ist eine politische Diskussion und die ist jetzt zu führen. Aber, um es noch mal klar und deutlich zu sagen, noch ist nichts offiziell bestätigt. Zurück nach Hamburg.
Wie die Kreditwürdigkeit der EU-Staaten von den verschiedenen Ratingagenturen eingeschätzt wird, dazu finden Sie weiterführende Informationen auf unserer Seite im Internet unter tagesschau.de. US-Präsident Obama hat den Iran offenbar vor einer Zuspitzung des Atomkonflikts gewarnt. Nach Informationen der New York Times schickte Obama über geheime Kanäle eine direkte Botschaft an die Regierung in Teheran. Dabei geht es um die Drohung des Iran, im Fall neuer Sanktionen die Straße von Hormuz zu sperren. Durch die Meerenge wird ein Drittel des weltweit verschifften Öls transportiert. Dem Bericht zufolge schrieb Obama, eine solche Blockade würde eine rote Linie überschreiten.
Auf einem geheimen Kommunikationsweg, so die New York Times heute, sei der religiöse Führer Ayatollah Khamenei von Obama gewarnt worden. Doch so geheim dann wohl doch wieder nicht. Zwar verlor der Präsident heute kein Wort über den Konflikt, doch die gezielten Indiskretionen mehren sich. Eine Drohkulisse wird aufgebaut. So sickerte heute auch durch, dass das Pentagon eine Eingreiftruppe in Kuwait zusammengezogen hat und gleichzeitig weitere Marineverbände in der Region bereithält. Eine Antwort auf die Drohgebärden Irans. Tenor: Sollte Teheran tatsächlich auf die erwarteten harten Sanktionen der Europäer mit einer Sperrung der Straße von Hormuz antworten, würden die USA eingreifen. Iran könnte die Straße von Hormuz zwar schließen, aber nach 2 Tagen etwa wäre sie wieder offen. Das Problem ist eher, ob die Versicherungsprämien so steigen würden, dass Tanker nicht mehr durch diese Enge fahren wollen. Obamas Dilemma: Er muss beim Militär Milliarden einsparen und trotzdem Stärke zeigen. Nicht umsonst betonte sein Verteidigungsminister vor einer Woche daher: Wir können einen Krieg in Korea haben und trotzdem Drohungen in der Straße von Hormuz begegnen. Wir bleiben stark, so das Signal auch ans eigene Land.
Es war sicher kein Zufall, dass Obamas Drohbrief an den religiösen Führer Khamenei so schnell in den US-Medien auftauchte. Das Säbelrasseln fällt mitten in den republikanischen Vorwahlkampf. Und Mitt Romneys Vorwurf etwa, wonach Obamas Sparkurs die Schlagkraft des Militärs schwäche und Amerikas Sicherheit gefährde, den will Obama schon im Ansatz widerlegen.
Deutschland muss sich auf den Abzug von tausenden US-Soldaten einstellen. Wie US-Verteidigungsminister Panetta mitteilte, sollen im Rahmen von Sparmaßnahmen 2 der insgesamt 4 Kampfbrigaden Europa verlassen. Welche Standorte betroffen sein werden, sagte Panetta nicht. 3 der US-Kampfbrigaden sind in Deutschland stationiert, in Baumholder in Rheinland-Pfalz sowie in 2 Standorten in Bayern. Die schleswig-holsteinische CDU ist am Abend mit Bundeskanzlerin Merkel in den Landtagswahlkampf gestartet. Merkel war mit der gesamten CDU-Führungsspitze nach Kiel gekommen. Der Bundesvorstand der Partei will sich dort zu einer Klausurtagung treffen. In Schleswig-Holstein findet am 6. Mai die einzige Landtagswahl in diesem Jahr statt. Es ist der letzte große Test vor der Bundestagswahl 2013.
Die Band spielt Blues und das entspricht auch in etwa der Stimmung im Parteivolk der Nord-CDU. Auch wenn die Spitzenfunktionäre das Thema Christian Wulff unbedingt aus dem schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf heraushalten wollen, die Basis weiß, das Thema ist nicht herauszuhalten.
Das wird sich sicherlich negativ auswirken, auf jeden Fall, denn die Diskussion nimmt ja kein Ende und das wird sicherlich bis Mai, bis zur Wahl, wird das warm gekocht.
Angela Merkel und der schleswig-holsteinische Spitzenkandidat Jost Seeager tun alles, um jetzt Themen zu setzen, die Sympathiepunkte bringen sollen, zum Beispiel die Energiewende. Das Thema in dem Land, das bundesweit den meisten Windstrom produziert.
Ich finde das ein tolles Ziel, zu sagen, Schleswig-Holstein will das Land sein, das 2020 100% aus erneuerbaren Energien erzeugt.
In einem Kieler Hotel will die Bundes-CDU jetzt eine Erklärung verabschieden, die das Thema Energiewende und solide Haushaltsführung in den Mittelpunkt rückt. Das passt zu der schleswig-holsteinischen CDU, denn die schielt, wo der Koalitionspartner FDP schwächelt, mehr und mehr nach den Grünen.
Das ist zum Beispiel ein Thema Energiewende, wo es sicherlich eine Schnittstelle mit den Grünen gibt. Aber wir machen einen Wahlkampf für die eigene Stärke, für die eigene Partei und für die eigenen Wähler.
5-mal will Angela Merkel bis zum Wahltag im Mai nach Schleswig-Holstein kommen, um die CDU bei dem Ziel zu unterstützen, stärkste Kraft zu werden. Doch im Moment ist die Nord-SPD gleich auf.
Die SPD hat sich auf einer Klausurtagung in Berlin auf die kommenden Wahlkämpfe vorbereitet. Fraktionschef Steinmeier sagte nach dem Treffen, er sehe gute Chancen für seine Partei. Die Menschen hätten hohe Erwartungen an die Sozialdemokraten. Wegen des möglichen Konjunkturabschwungs sei außerdem über Wirtschaftsthemen diskutiert worden. Die Exportstärke Deutschlands mache das Land in diesen Tagen auch verwundbar.
Die Genossen haben sich viel zu erzählen nach der Weihnachtspause. Die Stimmung ist locker. Der Parteichef sieht die SPD in der Opposition gut aufgestellt. In ihrem Klausurbericht skizziert die Fraktion, wie sie sich auf die Zukunft vorbereitet und wie sie die nächste Bundestagswahl gewinnen will.
Es geht um die Frage der Arbeitsmarktpolitik. Es geht um gerechten Lastenausgleich, um eine vernünftige Staatsfinanzierung. Also die SPD bereitet sich verantwortlich darauf vor, dieses Land 2013 wieder zu regieren.
Hauptthema die Euro-Krise. Fraktionschef Steinmeier bietet der Kanzlerin an, eine Finanztransaktionssteuer gemeinsam mit der SPD zu beschließen.
Wir brauchen eine Besteuerung der Finanzmärkte. Es kann nicht sein, dass jedes Brötchen mit Mehrwertsteuer belegt wird, die Mehrzahl der Finanzgeschäfte aber steuerfrei bleibt.
Das Thema des linken Parteiflügels, die soziale Gerechtigkeit. Die Rente mit 67 soll korrigiert werden.
Rente 67 ist eine Rentenkürzung durch die Hintertür. Und da gibt es ja jetzt von uns diese drei Leitplanken. Wir wollen Schutz vor Altersarmut, Lebensstandardsicherung und flexible Übergänge in das Renteneintrittsalter.
Per Steinbrück verteidigt die Rente mit 67 dagegen vehement. Zum offenen Streit darüber kommt es bei der Klausur aber nicht.
Die SPD geht geschlossen wie selten ins neue Jahr. Flügelkämpfe gibt es kaum. Sie werden zumindest nicht öffentlich ausgetragen. Sozial ja, vor allem aber finanzpolitisch seriös will sich die Parteispitze zeigen und damit bei der nächsten Bundestagswahl in der Mitte der Bevölkerung Punkte holen.
Die Pannen bei den Ermittlungen gegen die Zwickauer Terrorzelle werden voraussichtlich den Bundestag beschäftigen. Die parlamentarischen Geschäftsführer aller 5 Fraktionen einigten sich heute darauf, einen entsprechenden Antrag ins Parlament einzubringen. Den mutmaßlichen Rechtsterroristen werden 10 Morde vorgeworfen. Jahrelang war es den Sicherheitsbehörden nicht gelungen, sie aufzuspüren.
Es passiert nur ausnahmsweise, dass ein Untersuchungsausschuss von Opposition und Regierung gefordert wird. Doch die notwendige Aufklärung der Neonazi-Mordserie bringt diesmal alle Fraktionen an einen Tisch und zu einem gemeinsamen Beschluss.
Es wird beides geben, einen Untersuchungsausschuss und eine Bund-Länder-Kommission. Damit ist gewährleistet, dass die Fehler und Versäumnisse auch in den Ländern restlos aufgeklärt werden können.
Der sogenannten Zwickauer Terrorzelle werden mindestens 10 Morde zugerechnet und ganz offensichtlich gab es Ermittlungspannen. Das alles sollen Expertenkommission und vor allem Untersuchungsausschuss abgestimmt aufarbeiten.
Nur der Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat auch die Instrumente, mit der Herbeiziehung von Akten, mit der Vorladung von Zeugen und der Wahrheitsverpflichtung hier auch zu entsprechenden Erkenntnissen zu kommen.
Nach Bekanntwerden der Neonazi-Verbrechen hatte der Bundestag erstmals gemeinsam eine Resolution beschlossen. Dann gab es aber doch Streit über den besten Weg zur Aufklärung. Kurz vor Weihnachten hatten sich die Parteien wieder angenähert, heute nun der Durchbruch.
Und das zeigt, dass der Konsens, den wir im Dezember in dieser Frage politisch definiert haben, tragfähig ist und dass wir uns an dieser Stelle nicht über Einzelheiten zerstreiten, sondern gemeinsam den Willen haben, diese Vorgänge adäquat aufzuarbeiten.
Noch im Januar soll der Bundestag den Untersuchungsausschuss beschließen.
In Deutschland haben 2011 erstmals seit 8 Jahren wieder mehr Menschen gelebt als im Jahr zuvor. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Einwohner auf 81,8 Millionen Menschen. Das waren 50.000 mehr als 2010. Hauptursache dafür ist die Einwanderung aus den osteuropäischen EU-Staaten, vor allem aus Polen. Seit letztem Frühjahr können die Bürger der meisten dieser Länder frei wählen, wo sie sich in der EU niederlassen wollen. Der Geisteszustand des norwegischen Attentäters Breivik wird erneut untersucht. 3 Monate vor Prozessbeginn ordnete die zuständige Richterin ein zweites Gutachten an und begründete das mit der besonderen Schwere der Tat. Breivik hatte im Juli bei 2 Anschlägen 77 Menschen getötet. In einem ersten Gutachten hatten Psychiater den 32-Jährigen für unzurechnungsfähig erklärt. Demzufolge müsste Breivik in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Eine Haftstrafe wäre nicht möglich.
Es sind diese Bilder, die die Menschen in Norwegen am 22. Juli vergangenen Jahres schockieren und bis heute bewegen. Im Zentrum der Hauptstadt Oslo explodiert eine Bombe, zerstört das Gebäude. Kurz darauf kommt es auf der Ferieninsel Utøya zu einem Massenmord. 69 Teilnehmer eines Jugendcamps sterben. Noch am Tatort wird der 32-Jährige Anders Breivik festgenommen, kurz darauf wegen 77-fachen Mordes angeklagt. Breivik gesteht die Taten. Im vergangenen November dann das psychiatrische Gutachten, entscheidend für den anstehenden Prozess. Anders Breivik sei unzurechnungsfähig, so die Bewertung zweier Experten, könne deshalb nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Vor allem die Hinterbliebenen der Opfer mochten dies nicht glauben. Heute nun ordnete die zuständige Richterin ein neues Gutachten an. Das Gericht ist der Meinung, dass dieser Fall so außergewöhnlich und wichtig ist, dass die Schuldfähigkeit des Angeklagten weiter untersucht werden muss. Doch für die jetzt bestellten Gutachter könnte die Aufgabe ungleich schwerer werden. Aus der Untersuchungshaft ließ Breivik seinen Anwalt am Abend mitteilen, er wolle nicht mit den Psychiatern zusammenarbeiten. Mein Mandant hält die neuen Gutachter nicht für ausreichend kompetent. Ich habe ihm auch von einer Zusammenarbeit abgeraten, weil ich glaube, dass wir alle Fragen an ihn öffentlich im Gerichtsverfahren beantworten sollten. Zwei Wochen Zeit bleiben Anders Breivik und seinem Anwalt, um gegen den Gerichtsbeschluss Berufung einzulegen. Mitte April soll der Prozess eröffnet werden.
Max Frisch gilt als scharfer Analytiker der Gesellschaft und war schonungslos im Beschreiben von Abgründen der menschlichen Psyche. Seine Werke wie Homo Faber und Andorra sind auch nach über 50 Jahren noch aktuell. In Berlin widmet sich ab heute eine Ausstellung dem Schweizer Schriftsteller. Im Mittelpunkt steht das Berlin-Journal, ein bisher unveröffentlichtes Tagebuch Frischs über seine Zeit im Berlin der 70er Jahre. Hier skizziert er unter anderem seine Begegnungen mit Kollegen aus der DDR, wie etwa Christa Wolf. Außerdem zeigt die Ausstellung, welche Spuren der streitbare Autor noch heute bei seinen Lesern hinterlassen kann. Wie soeben der französische Finanzminister offiziell bestätigte, wird Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit Frankreichs herabstufen. Damit verliert das Land seine Bestnote dreifach A. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 14. Januar.
Am Wochenende erwartet uns ruhiges und vielerorts auch freundliches Hochdruckwetter. Dem Osten und Südosten bringt das Tief mit Kern über Weißrussland zunächst noch Wolken- und Schneeschauer. Die gibt's heute Nacht vor allem vom Erzgebirge bis zu den Alpen. Der meiste Schnee fällt an den Nordrändern der Berge. Im übrigen Land teils wolkig, teils klar. Im Südwesten bildet sich stellenweise Nebel. Morgen im Südosten noch einzelne Schneeschauer, sonst eine Mischung aus teilweise dichten Wolken und Sonnenschein. Schwacher bis mäßiger in der Osthälfte auch frischer Wind aus nördlichen Richtungen, an der Ostsee sowie im östlichen Bergland noch einzelne Sturmböen. An der Nordsee heute Nacht bis plus 4 Grad, sonst verbreitet Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Morgen Temperaturen zwischen 0 und 5 in Ostfriesland bis 6 Grad. Am Sonntag gebietsweise Nebel oder Hochnebel, sonst scheint häufig die Sonne. Im Norden zwar einige Wolken, aber nur vereinzelt ein paar Tropfen oder Flocken. Montag und Dienstag im Südwesten noch ruhiges Wetter, während Richtung Nordosten gelegentlich Regen, Schneeregen und im Bergland auch Schnee fällt.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Tom Buro, darin Europas Kreditwürdigkeit in Gefahr, Frankreich und die Zukunft des Euro und politische Botschaft, wie Künstler den arabischen Frühling sehen.